Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita Daddy, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Wir beide haben zusammen die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil mit Lisa von Sushi Bikes über eine politische Fake-Out-of-Home-Kampagne und wie sie als Startup mit wenig Mitteln einen großen Bang erzeugen. Und im ersten Teil sprechen wir tatsächlich ein bisschen über Paartherapie und warum Pascal gerade eine Knatschphase hat und warum ich ihn gestern auf iMessage angeblöckt habe und wie wir damit umgegangen sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Pascal, ich habe heute ein Thema mitgebracht und zwar, das interessiert glaube ich auch viele Leute, das kriege ich immer ab und zu mal so gespiegelt.
Hat's was mit Tieren zu tun?
Mit Tieren? Nee, mit deiner Laune und mit unserer Beziehung. Ja, nicht ey, ich wollte das mal mitbringen, okay. Weil ich finde, wir sind viel besser darin geworden, zu kommunizieren, wenn einer von uns beiden richtig schlechte Laune hat.
Ja, ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich auf das Thema schaue. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung jetzt die nächsten paar Minuten gehen. Deswegen bin ich gerade noch sehr verhalten. Aber fahren Sie fort mit Ihrer Erzählung.
Ich glaube, was auch immer so als Challenge irgendwie in den Raum gestellt wird, was machen die denn? Also nicht, was machen die denn, wenn wir uns mal trennen? Aber so, es ist ja schwierig. Also wir werden uns nie trennen, by the way. Aber was ich sagen will, ist, wir sind ein Paar, privat, und wir haben eine Firma zusammen. So. Und voll oft, gerade früher, und ich glaube, darin werden wir besser, du kannst es halt nicht 100% sicherstellen, dass wenn du dich streitest, egal ob es über Business oder privat ist, dass du das dann auf einmal liegen lässt, wenn du in den Meetingraum gehst. So. Und es gab gestern eine Situation, Anna, eine unserer Artdirektorinnen, hatte 5-jähriges Charles & Charlotte Jubiläum und ich habe ihr halt vorgestern ein Video geschnitten, 6 Stunden, Hyperfocus, bin auf CapCut bis 3 Uhr nachts gewesen.
Ganz kurz, das war so unfassbar gut, dieses Video. Also ich fand's auch so süß. Hast du es eigentlich mit meinem Team geteilt nochmal?
Ja, ist im Team.
Ich fand's so geil, weil du hast so viele Stories und so viele Insider-Jokes.
Ja, ich glaube, voll viele checken es auch gar nicht.
Ja, aber es geht ja darum, dass sie es checkt und ich fand's ganz, ganz toll.
Ja.
Das war echt geil.
Danke.
Auch geil animiert.
Naja, und dann habe ich es halt aus Versehen gelöscht. Also nicht das Video, sondern die Daten, ist auch egal, und musste es halt nochmal neu machen in 3 Stunden, musste sämtliche Meetings schieben. Und ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch. Also ich bin auch so froh, dass ich keine Videoeditorin bin, weil es würde mir wahrscheinlich die ganze Zeit passieren. Und hatte so einen Stress und habe dich dann richtig krass angeblökt über iMessage, weil ich brauchte irgendein Outlet. Und ich habe dich angepupst da über die Nachrichten. Ich so, toll, und keine Ahnung, dann Soraya, die auch unser Podcast macht, Shoutout an Soraya, war auch noch Luftballons gekauft, dann waren die Luftballons irgendwie kaputt und ich war echt so, in mir hat's gebrodelt. Und es ist ja auch Job von der Geschäftsführung, irgendwie emotional kalkulierbar zu sein und sich regulieren zu können. Ich konnte es in dem Moment aber nicht und brauchte irgendein Outlet und habe dich halt da angeblökt. Und du bist halt gar nicht drauf eingegangen, was, glaube ich, in dem Moment voll gut war.
Ich habe schon Nachrichten geschrieben, weil ich erst richtig krass in den Verteidigungs- und Angriffsmodus umschalten wollte.
Ja.
Ich war ganz kurz, okay, fight, let's go. Aber ich habe dann gecheckt, dass es für dich einfach eine krass, also überfordernde, im Sinne von
genau,
intensiven
Situation. Genau, weil ich bin dann auch so eine krasse Perfektionistin. Weißt du, ich hatte mir die Luftballons vorher rausgesucht, ich hatte alles mir vorgestellt und dann klappen Parts nicht, dann lösche ich noch das Video. Ich war einfach so, das ist ja gar nicht schlimm, das Ding war bei 95%, so, ne? Das hast du danach ja auch zu mir gesagt, aber ich will dann halt 120.
Ja.
Und wenn ich die 120 nicht kriege, dann, ich glaube, es ist auch gut, ich glaube, es muss auch mein Job sein, diesen Anspruch irgendwie zu haben und das klarzustellen, so, dass das unser Anspruch ist. Aber trotzdem darf ich nicht emotional werden und unkontrollierbar um mich rumfuchteln und dir irgendwelche patzigen Nachrichten schreiben. Aber im Endeffekt, und das ist halt das Ding, dadurch, dass wir auch in einer privaten Beziehung sind, bist du dann mein Outlet, so, und ich habe da dann irgendwie nicht so eine richtige Grenze bei dir und habe mich dann danach halt aber auch voll geärgert, dass ich das gemacht habe. Wie gesagt, du bist nicht drauf eingegangen, dann habe ich dich danach nochmal zur Seite genommen, bin irgendwie nochmal kurz im Block gegangen, ich habe es zu essen geholt und ich war so, ey, es tut mir voll leid, ne? Und habe das halt auch reflektiert. Und dann hatten wir ja eine ähnliche Situation nochmal am Abend, wo du kurz einen kleinen Ausrast, das ist viel zu viel gesagt, aber du hattest einfach mega die stressige Präsentation. Ich habe es nicht so richtig gecheckt oder wusste, okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, und dann wollte ich halt noch, dass du Ideen von mir checkst. Und hatte dich halt zweimal gefragt, du hast gesagt, du machst es, hast es vergessen. Dann bin ich so, ja, was mit meinen Ideen? Und du so, habe ich keinen Bock zu. Und da war dann bei mir irgendwie die Geduldsschnur gerissen. Und dann war ich pumpig und dann haben wir es aber auch voll gut klären können. Und ich finde irgendwie, ja, ich wollte es einfach mal teilen, dass da natürlich auch Challenges sind, glaube ich, wenn man eine Beziehung und ein Unternehmen zusammen hat.
Mhm.
Ich glaube, im Endeffekt macht uns das irgendwie viel stärker, weil ich verlasse mich halt 1000%ig auf dich. Du verlässt dich 1000%ig auf mich. Und Ja, genau, das war es eigentlich schon.
Ja, ist ein guter Blickwinkel. Also ich glaube auch, wir machen das jetzt ja auch erst seit gestern, also nicht erst seit gestern.
Nee.
Wir machen das, ich finde, wir haben so eine krasse Entwicklung hingelegt.
Mega.
Und früher, klar, gibt es mal, erstmal muss man sagen, sind wir ganz selten in Terminen zusammen, auch mal so.
Ja, stimmt.
Stimmt, ne? Also ganz selten ist es so, dass Termine dann unsere Beziehung oder unsere Interaktion beeinflusst ist durch das, was vorher passiert. Ich finde, wir kriegen das sehr gut hin. Beziehungsweise noch besser ist auch gar nicht, dass wir dann irgendwie gute Miene zu bösem Spiel machen, sondern wir kriegen es hin, die Sachen gelöst zu bekommen, weil wir checken, okay, this is serious shit here, so ist professional business. So, unsere Aufgabe ist, diese Company nach vorne zu bringen, die Leute zu supporten. Ja. Aber es ist total normal, dass da Sachen zwischen uns auch mal sind und passieren. Und ich glaube, das ist auch bei jedem anderen Menschen so. Was ich immer so krass finde, ist, wir wissen das ja voneinander, weil wir beide diesen Punkt haben. Und wie oft gehen wir in Meetings rein und die anderen Leute haben ja auch Herausforderungen. Also wie oft bist du in einem Meeting und die Person hat sich auch gerade mit ihrer Frau gestritten oder mit ihrem Mann gestritten oder mit ihren Kindern oder da ist irgendein Clinch.
Die Katze ist gestorben.
Genau, irgendwas. Und du weißt es aber einfach nicht. Aber es beeinflusst natürlich, wie Leute reagieren, wie Leute verfügbar sind und so.
Das ist eine schöne Überleitung.
Ja, das finde ich immer irgendwie bemerkenswert und ich muss auch selbstreflektiert sagen, ich finde, wir machen da echt einen mega guten Job, wir haben uns da mega krass entwickelt und ich glaube, unsere Stärke ist genau dieses, ja, wir sind alles Menschen, soll keiner ein Roboter sein, bring your whole self to work. Natürlich hat man mal eine emotional outburst, irgendwie ist auch normal und ich finde es auch total geil, dass wir uns gegenseitig Outlets sein können. Es braucht ja auch mal irgendwie
Ventil. Ja, und ich glaube auch, wir sind halt auch einfach zueinander 1000%, 100% echt und ehrlich.
Ja, genau,
weißt das du? Stimmt auch. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Pluspunkt, dass wir noch eine Beziehung haben nebenbei.
Ja.
I share fucking everything. Also there is no games, there is no politics, there is no, das ist mir unangenehm, das muss ich verheimlichen. Egal, wie es meiner Familie geht, egal, wie es meinem Hund geht, den ich nicht habe, den ich aber gerne hätte. Kleiner Einschub.
No comment.
You know everything. So, ne? Ja, und das ist irgendwie so ein halt gegensätzlich und ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde öfter darauf angesprochen, wie das ist, eine Beziehung zu führen und ein Unternehmen.
Ich glaube, wir unterschätzen das auch, weil für uns ist das normal.
Ja.
Aber für ganz, ganz viele Leute ist das halt so the thing.
Ja.
Also ein großes Thema bei Charles und Charlotte, dass wir halt beruflich und privat zusammen
hasseln. Wie lustig wäre es ganz kurz, hätten wir die Regel bei Charles und Charlotte, don't fuck the company, keine Beziehung in der Firma.
das wär phänomenal, Paulina. Das wäre phänomenal. Ja, und ich glaube nochmal kurz zu meinem Outburst gestern, das ist so eine Situation, da ich habe auch gerade so eine Knatschphase.
Ja.
Seit 2 Tagen bin ich ein bisschen knatschig und es gibt so ein paar Gründe dafür, da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Aber was ich gemerkt habe ist, also ich habe, wenn ich abends nichts zu tun habe, dann arbeite ich einfach normal weiter. Aber ich arbeite an so Fun-Themen. Es gibt doch so Themen, die rauben einem Energie und die geben einem Energie. Ne? Bei mir ist das gerade sehr viel KI, wo ich drüber nachdenke oder ich arbeite an so ein paar Intellectual Property-Produkten. Das macht mir einfach Spaß, an dieser Firma zu arbeiten. Ich wirklich sitze da und es ist keine Arbeit. Und gestern Abend, so Handy weg, hör mir zu, gestern Abend hatte ich nämlich Lust auf diese Sachen. Ich wusste aber, es gab eine Aufgabe, die ich noch machen muss. Ziemlich strategisch komplexe Herausforderungen. Genau. So, und das war, da habe ich auch Bock drauf an sich, das ist kein Problem. Aber ich habe das dann bewusst unter diesem Leitsatz, erst die Arbeit, dann der Lohn, gestern Abend die Illusion gehabt, ich quetsche das noch schnell dazwischen, zwischen 9:30 und 9:30, eine Stunde, und mache dann noch mein Fun-Stuff. Und dann hat das halt in einer Stunde nicht gepasst. Und da kam mein kleines HB-Männchen raus. Dann war ich frustriert, dann war ich mega unzufrieden mit meiner Arbeit.
Dann kam die nervöse Locke.
Was zwischen uns so ein Zeichen ist, dass ich gerade wirklich so also ein bisschen Pascal wie Vicky hat etwas Vicky rumgrübel.
Genau, nur Vicky ist dabei sehr freundlich. Du bist eher angespannt. Also Pascal hat so eine nervöse Locke, die ist vorne rechts und dann nimmt er vorne links und dann nimmt er seine Hand und dann wickelt er diese Locke so lange, bis die wirklich in alle Richtungen absteht. Es ist wie so ein Hörnchen. Also ich sag dann immer, na, bist du wie ein Einhorn? Die wickelt er sich so lange um den Finger und wenn das der Fall ist, dann weiß ich schon immer, da steigt die Anspannung.
Ich habe diese Hoffnung, dass mit dem Drehen der Locke ich auch irgendwelche neuen Ideen und Gedanken aus meinem Hirn rausdrehen kann. Okay. Naja, aber auf jeden Fall wollte ich das gerade nochmal selbst reflektieren, teilen, weil das gestern irgendwie mich selber genervt hat. Und dann war ich zu dir nicht nett. Und dann warst du angepisst. Und das verstehe ich auch.
Ja, genau. Aber dann haben wir es ja voll geklärt.
Ja.
Also, so, ich glaube, was bei uns dann immer so mega stark ist, dass wir dann sagen, okay, jetzt, und das war ja auch im Endeffekt das Outcome von gestern, okay, Moment ganz kurz, lass uns zusammen über die Aufgabe aufregen und nicht aneinander. So,
ja,
ne?
Voll.
Und das ist immer voll schön. Und dann, was lachst du so?
Weil ich dich auch so an, ist immer so leid im Nachhinein, wie ich dich angepumpt habe. Ich saß in der Aufgabe, du kamst an und du bist schon um mich rumgetänzelt, weil du dachtest, okay, das ist wie so eine kleine explodierende Bombe. Wenn ich da jetzt meinen Finger dran lege, dann fliegt mir das ganze Ding um die Ohren und dann bin ich als Opfer mitten in der Zielscheibe und dann hast du nur so eine wirklich nett gemeinte, unterstützende Frage gestellt, sowas, kann ich dir helfen? Und ich war so mit meiner nervösen Locke und meinem Rage so, nein, Mann, lass mich in Ruhe, ich muss das jetzt machen hier. Naja, funny. Naja.
Okay, ja, schön drüber gesprochen zu haben.
Ja, kleine Therapie hier.
Kleine Therapy-Session. Ich würde sagen, ab im nächsten Teil.
Ja, auf jeden Fall. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Heute haben wir bei uns Lisa von Sushi Bikes. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Schön, dass du da bist. Aus dem wunderhübschen München.
Ganz genau.
Fantastisch.
Ganz genau. Dem München, das so viel zu bieten hat.
Ja, genau. Da haben wir im Vorgespräch schon kurz drüber diskutiert. Ich würde sagen, da tauchen wir jetzt nicht sehr ein in die München-Berlin-Diskussion. Das machen wir danach nochmal. Dafür würde ich gerne ein bisschen besser verstehen, was du machst, wer du bist, wer ihr seid. Ich glaube, der Name Sushi Bikes, der hat den einen oder anderen schon irritiert. Deswegen holen wir uns einmal kurz ab.
Super gerne. Genau, ich bin die Lisa. Ich arbeite bei Sushi Bikes, bin da jetzt seit 3 Jahren als CMO quasi unterwegs und eben entsprechend für den Marketingbereich und eben meine kleine kreative Marketing-Rasselbande verantwortlich. Und genau, was macht Sushi Bikes? Wir sind im Endeffekt ein Münchner Startup. Wir wurden vor sechs Jahren von Andy Weinzierl gegründet und fokussieren uns eigentlich darauf, dass wir leichte, stylische und erschwingliche E-Bikes für den urbanen Raum machen. Und unsere Mission ist es am Ende einfach, die Innenstädte grüner zu machen, mehr Leute vom Auto aufs Fahrrad zu bekommen. Und dafür treten wir an. Und wie du schon gesagt hast, unser Name, da werden wir relativ oft drauf angesprochen, so, hä, warum eigentlich Sushi Bikes? Und das ist eigentlich so der geilste Twist, den du so als Marketier auch haben kannst. Dabei ist die Story dahinter eigentlich total langweilig. Immer wenn ich die erzähle, sind dann alle total enttäuscht. Im Endeffekt heißen wir deshalb Sushi Bikes, weil unser Gründer mit dem damaligen Co-Gründer zusammen abends da saß und meinte so, hey, wir haben jetzt unser Konzept gebaut, aber irgendwie fehlt uns noch ein Name. Aber sie kamen irgendwie auf nichts Cooles und sie saßen tatsächlich abends beim Sushi-Essen und dann hat einer von beiden gesagt so, hä, wie wär's eigentlich mit Sushi Bikes? Und andere, ja, komm, das ist doch geil. Und so ist der Name entstanden. Das ist tatsächlich die ganze Wahrheit.
Ach, krass. Ich finde das immer spannend, weil man lernt schon viel über die Identität und die Denkweise einer Firma über den Namen. Von daher ist es schon interessant.
Voll. Also ich muss ja gestehen, ich dachte, ihr delivert Sushi.
Da bist du aber die Erste.
Ja, bist du nicht die Erste. Das passiert mir auch in meinem privaten Umfeld, wenn Leute mich fragen, so, hey, wo arbeitest du eigentlich? Ich sage so, hey, Sushi Bikes. Ah, krass, ich habe euch bei Lieferando noch gar nie irgendwie gesehen.
Ja.
Ja. Das liegt daran, ja.
Ist das, würdest du sagen, im Endeffekt, ist diese Irritation gut oder schlecht? Man kann es ja von beiden Seiten betrachten.
Voll. Also am Anfang dachte ich tatsächlich auch so, boah, herausfordernd, vor allem eben wegen diesem Delivery-Aspekt. Mittlerweile würde ich aber tatsächlich sagen, dass es eigentlich einer unserer größten USPs und Vorteile ist, dass wir irgendwo so ein bisschen diesen irritierten und provokanten Namen haben, weil du direkt immer ein Gesprächsthema hast. Und es passt halt auch ganz klar zu der Art und Weise, wie wir Marketing machen, weil wir eben auch versuchen, alles komplett anders zu machen als andere in der Branche. Und das kannst du natürlich richtig gut durchziehen, wenn du schon ganz oben mit einem Namen reingehst, wo jeder erstmal denkt so, hä?
Ja, voll. Ich glaube, das kommt auch an. Also das ist die allererste Assoziation, die ich auch hatte. Okay, das ist weird, das passt erstmal nicht, aber das ist irgendwie auch interessant und da will man tiefer reinschauen. Und ihr macht das ja auch konsequent. Ne? Also eure Bikes heißen ja auch dann Marki 3.0, oder nicht?
Ja, genau. Marki und California Roll. Also das unser Tiefeinsteiger ist die California Roll und das andere ist das Marki.
Herrlich, okay, cool. Jetzt hattest du gerade eben eigentlich schon die Steilvorlage gegeben für unser Thema. Du hast erzählt, ihr seid 6 Jahre relativ jung noch, würde ich sagen, als Firma.
Ja.
Ihr seid ein Startup und seid natürlich in einer sehr kompetitiven Industrie. Das heißt, Budgets sind begrenzt, Aufmerksamkeit ist auch begrenzt. Und ich bin ja ursprünglich auf euch gestoßen, weil ihr die ein oder andere Kampagne gemacht habt, die auf jeden Fall für Erregung gesorgt hat. Und da wollten wir mal rein mit dir darüber diskutieren. Erzähl mal kurz, was sind die Kampagnen, was ist euer Mindset auch? Wie schafft ihr das, aus wenig viel zu machen? Gib uns da mal so einen Abriss, wie ihr darauf guckt.
Voll, genau. Also generell nochmal so zu unseren Grundherausforderungen, die sicherlich auch andere mit mir teilen im E-Commerce-Umfeld, wenn man noch ein Startup ist. ist man oft damit konfrontiert, dass man aus wenig Budget auf jeden Fall viel Bass irgendwie rausholen muss. Und ich habe tatsächlich aber in den letzten 3 Jahren auch gemerkt, dass im Zeitalter von Social Media große Budgets gar nicht mehr so wichtig sind, sondern dass es viel mehr auf Timing, auf Schnelligkeit und Kreativität ankommt. Und das haben wir unter anderem eben in unserer, ich glaube, viralsten Kampagne gezeigt und kreiert. Das ist im Endeffekt unsere Fake-Out-of-Home-Kampagne, als damals die Ampel ins Scheitern gekommen ist. Ich glaube, das war eine Kampagne, da haben wir die meiste Aufmerksamkeit mit erzielt. Und anhand der kann ich euch, glaube ich, auch so ein bisschen mitgeben, wie wir irgendwie bei Sushi Bikes arbeiten, was wir für ein Mindset haben und in welcher Schnelligkeit wir Themen irgendwie rausdrehen. Habe ich tatsächlich bisher auch noch niemand erzählt, wie diese Kampagne eigentlich wirklich entstanden ist. Ich bin gespannt, was ihr am Ende dazu sagt. Ja. Genau, und würde ich einfach mal so ein bisschen durch die Entstehensgeschichte durchmoderieren, wenn ihr Bock habt, dass ihr da mal voll mit auf die Reise genommen werdet.
Bitte, bitte, bitte.
Im Endeffekt ist alles entstanden am Tag, bevor quasi das Scheitern der Ampel quasi auch öffentlich geworden ist. Wir haben bei uns bei Sushi intern so eine kleine Chatgruppe. Da ist unser Gründer Andi mit drin, da bin ich drin und noch 2 andere aus unserem Management-Team. Und da haben wir irgendwie schon so hin und her geschrieben und so gescherzt, so, ja, hey, wenn das jetzt mit der Regierung nicht weiter klappt, wäre doch richtig witzig, wenn wir unseren Andi als künftigen Kanzler irgendwie vorstellen und wenn wir eine eigene Partei gründen. Und also, haha, ja, voll witzig. Dann, genau, Chatgruppe geschlossen. Und am nächsten Tag war Andi dann mit unserem Produktmanager, mit dem Laurin, 8 Stunden im Auto unterwegs, weil sie einen geschäftlichen Termin bei unserem Produzenten hatten. Und dem Laurin war dann so langweilig, dass er mir basierend auf dieser Idee, dass wir hier Andi als Kanzler irgendwie stellen und dass wir eine eigene Partei gründen, im Minutentakt witzige Sprüche geschickt hat, unter anderem, ja, und unser Slogan ist dann, ich bin stolz auf mein Sushi-Bike und, so die Slogans, die ihr heutzutage auch alle kennt. Und wie gesagt, es ging wirklich eine Stunde lang. Ich hatte, glaube ich, am Ende irgendwie 40 Nachrichten von ihm in WhatsApp und dachte mir dann, nee, ich finde das so geil, ich feiere das so, wir müssen da irgendwas draus machen. Und bin dann morgens quasi mit diesen Sprüchen in mein Team gegangen und habe gesagt, so, hey, wir müssen da irgendwas machen, was habt ihr für Ideen? Und erstmal war tatsächlich 2 Stunden lang in meinem Team eher so Stille. Keiner ist drauf angesprochen. Ich dachte so, hallo, das ist ultra witzig, das ist richtig geil, wir müssen was machen. Und die waren erstmal so, boah, Lisa, wir haben gerade andere Themen, weiß nicht, mit Politik. Ich so, doch, wir müssen das jetzt machen. Das mache ich ganz, ganz selten, dass ich mal irgendwas overrule. Aber ich so, hey, das müssen wir wirklich machen. Und genau, dann haben wir uns in ein Brainstorming gesetzt und basierend auf den Sprüchen eben überlegt, wie können wir die relativ schnell halt geil inszenieren. Und in diesem Brainstorming mit Robin aus meinem Team sind wir eben auf diese Idee gekommen, dass wir eine Out-of-Home-Kampagne faken. Das ist eben auch ein zentrales Element von dieser Kampagne gewesen. Am Ende wirklich jeder gedacht hat, wir hätten wirklich in Out-of-Home investiert. Und das ist auch wieder dieser Link zu mit wenig Budget viel machen. Wir könnten es uns niemals leisten, eine großflächige, echte Out-of-Home-Kampagne zu machen. Deshalb haben wir einfach eine Fake-Out-of-Home-Kampagne gemacht. Und das war eben ein zentrales Element der Kampagne, wo wir dann die Sprüche draufgepackt haben. Und genau, nachdem dann diese Idee stand, wir machen das mit Fake Out of Home, sind wir quasi einfach die ganzen Sprüche von Laurin durchgegangen, haben uns für die Top 5 entschieden, haben es unserer Designerin Celine rübergeschoben und genau, die hat die Visuals gebaut und 4 Stunden später war die Kampagne dann eben auf Meta live. Und das war quasi so wirklich der Erfolg. Abends Chatgruppe, am nächsten Tag direkt, okay, geil, wir müssen was machen, kurzes Brainstorming, Celine setzt es innerhalb einer Stunde um und dann ging das Ding auf Meta live und am nächsten Morgen dann, und ich glaube, das war dann so der größte Moment, habe ich die Kampagne halt nochmal über meinen LinkedIn-Kanal quasi geteilt, über meine Personal Brand, boom, und alles, was danach passiert ist, ist echt Geschichte. Das kann ich heutzutage kaum glauben, wie viral dieser Post gegangen ist. Bis heute hat der, glaube ich, 650.000 Impressions irgendwie erzielt. Alles rein organisch und vor allem eben auch über das Element. Und ich glaube, das ist das Zweite, was zentral bei dieser Kampagne war. Einmal dieses Thema Fake Out of Home und zum anderen, dass wir mit dieser Kampagne einen Ansatz geschaffen haben, der zur Interaktion führt. Weil das war eigentlich so das Krasseste, dass unter diesem Post so ein richtiges Movement entstanden ist, weil einfach jeder weitere Sprüche quasi kreiert hat und die unter meinen Post quasi geschrieben hat. Und die haben wir dann wiederum aufgenommen und in die zweite und dritte Iteration quasi von der Kampagne reingepackt. Und ich glaube, das war in dem Fall halt quasi wirklich das Geheimnis. Es war ein ultra aktuelles Thema mit dem Thema, okay, Ampel scheitern, waren die schnellsten in dem Fall. Das war tatsächlich krass. Wir haben mit Fake Autoform wirklich irgendwie ein neues Marketinginstrument geschaffen, das danach auch echt der eine oder die andere auch für sich genutzt hat, was wir auch mega cool finden. Genau, plus dann dieses Engagement-Thema, dass die Leute einfach Lust hatten, da mitzureden und mitzukreieren. Und ich glaube, das war in dem Fall wirklich so die geheime Formel, dass da einiges zusammengekommen ist, was man so davor definitiv auch nicht planen konnte. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man über dieses Game spricht. Hey, du machst Dinge, die jucken keine Sau, und du machst ein paar Dinge, die gehen dann auf einmal viral, und du hättest davor gar nicht gedacht, dass es so krass abgeht. Also das ist jetzt rund um diese Kampagne so unser größtes Learning gewesen.
Mega. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die die Kampagne nicht kennen. Ja. Es waren so Sprüche wie Emission Lindnern. Haha, ich bin Scholz auf mein Sushi-Bike. Warum bis März warten, wenn du schon im November neuen Schwung haben kannst? Genau. Also halt immer mit natürlich Politik da ganz klar im Fokus. Jetzt hast du ganz kurz schon erzählt, okay, das war eine Meta-Kampagne. Das ist jetzt eine Frage, die brennt mir auf der Zunge. Und hast jetzt über deinen LinkedIn-Beitrag gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob die LinkedIn-Leute eure Zielgruppe sind, aber wie war denn die Performance der Kampagne? Also es ist ja immer das eine, was... Ich bin jetzt mal ein bisschen provokant, was unsere Marketing-LinkedIn-Bubble so gut findet. Und das andere, was dann wirklich da draußen eben auch KonsumentInnen zum Kauf anregt.
Absolut. Sehr, sehr valide Frage. Was da auch wieder mit reinschlägt in die Kerbe, dass der Zeitpunkt deshalb auch so krass gut für uns war, weil das alles einfach rund um den Black Month passiert ist. Also diese Kampagne ist rund um Black Friday live gegangen und hat uns am Ende halt massiv Traffic gebracht. Also die wurde halt extrem geklickt und hat uns entsprechend viele Leute auf den Shop gezogen. Was natürlich schwierig ist, jetzt zu sagen, weil es parallel zum Black Friday-Angebot lief unser Black Friday deshalb so gut, weil wir parallel die Politikerkampagne hatten, oder lief er deshalb so gut, weil das Angebot halt einfach extrem stark war. Da muss man so ehrlich sein, wird sicherlich ein Mix aus beidem gewesen sein. Das ist ganz klar. Aber wenn man sich so diese reinen Performance-KPIs anschaut, Click-Through-Rate, Link-Clicks, Traffic, den man generiert hat, war die Kampagne schon deutlich über dem Average, den wir sonst so mit unseren Creatives erzielen. Also war tatsächlich auch auf der Seite für uns ein Erfolg.
Okay, krass. Also On-Platform-KPIs auf jeden Fall überdurchschnittlich, was ich mitnehme. Dann ist klar immer die Frage im Endeffekt, wenn es auf den Conversion kommt, wie ist die Attribution, wo kommt es dann wirklich her? Aber Voll. Das heißt, ihr habt das auch beworben, habt das richtig auch als Paid-Kampagne ausgesteuert?
Wir haben das dann auch wirklich als Paid-Kampagne ausgesteuert.
Krass. Ich dachte, ich bin nicht mehr ganz up to speed, aber ich dachte immer, Meta ist da tricky mit Politics. Aber das ging dann durch trotzdem, oder wie?
Das ging durch. Das ging tatsächlich durch. Also die Kampagne ging durch. Wir haben danach nochmal was Ähnliches gemacht. Da gab es dann Probleme. Aber die Kampagne ist noch durchgeflogen. Das war echt geil.
Krass. Ja, das ist ja schön. Ja, ich denke immer ganz viel über unsere Rolle nach in der Werbe- und in der Social-Media-Industrie. Ja. Und ich glaube immer, dass wir uns in unserem eigenen Job nicht zu wichtig nehmen sollten. Und ich glaube, Werbung wird nicht die Welt verändern. Aber ich glaube, Werbung hat die Chance, leicht bei Menschen eine gute Werbung, gute Kommunikation, gute Social Media, leicht eine positivere Wahrnehmung zu schaffen. Ne? Und das, was ihr über diese Kampagne generiert habt, ist ja, man lächelt drüber, ihr seid irgendwie der Underdog, ihr seid der Challenger, man schmunzelt, das Thema ist sowieso gerade top of mind, das heißt hohe Relevanz. Und das hat ja erstmal eine ursympathische Funktion irgendwie im Kopf der Menschen. So, und das wird sich schon irgendwie positiv auswirken, glaube ich auch.
Voll, aber ich finde es voll wichtig, was du irgendwie sagst, auch so, was auch wichtig ist bei solchen Kampagnen, wenn ich das nochmal reflektiere, was auch die Diskussionen im Team so ein bisschen waren. Du musst schon auch mutig sein, weil das war so ein bisschen, wie anfangs gemeint, mein Team war am Anfang so ein bisschen skeptisch, wenn politische Themen natürlich auch immer heikel sein können. Also wir hatten schon am Anfang Angst so, boah, wird irgendjemand uns das negativ auslegen und sagen, wir positionieren uns irgendwie für eine Partei. Das kann ja schnell auch mal Vollgas in die Hose gehen. Aber ich glaube, in der Kampagne haben wir einfach den Twist gut gesetzt, dass es zu diesen Diskussionen gar nicht kommen konnte. Aber gab schon auch welche, die da echt Bedenken hatten, bevor wir rausgegangen sind. Also man muss einfach auch manchmal machen, kann dann auch mal in die Hose gehen. In dem Fall halt Gott sei Dank nicht. Ja. So, muss man ganz klar sein.
Ja, das heißt, ihr hattet keinen negativen Gegenwind bei der Kampagne.
Sicherlich nicht. Das ist voll verrückt. Ich habe mir irgendwann dann auch mal die Zeit genommen und habe wirklich alle Kommentare jetzt einfach mal auf LinkedIn gesprochen, durchgelesen. Und wir kennen alle, glaube ich, auch LinkedIn hier in dieser Runde. Das ist eigentlich schon auch Standard, dass es immer mindestens ein, zwei Leute gibt, die es immer irgendwie anders sehen. Das gehört ja irgendwie mit dazu. Aber der Kampagne war es wirklich, wirklich durchweg positiv. Alle haben geschmunzelt, wie du gesagt hast, und irgendwie dieses positive Movement irgendwie mitgenommen. Das war wirklich eigentlich für mich so der größte Erfolg dran, weil genau darum ging es mir oder uns als Team im Endeffekt.
Ja, spannend. Und nochmal eine Stück weit ketzerische Frage. Ja. Also ihr seid es ja auch nicht die Ersten, die mit Politik spielen. Also beispielsweise Sixt macht das ja seit Jahren. Also ich bin so ein Stück weit verwundert, dass das so krass funktioniert. Kannst du dir das erklären oder warum schlägt das dann so krass ein?
Toll. Also das, wie gesagt, hat mich auch komplett vom Stuhl gehauen. Aber ich glaube tatsächlich auch hier wieder, dieser Zeitpunkt war einfach so krass, weil rund um dieses Ampelscheitern so, also hat ja jeder hat drüber geredet, glaube ich, egal wie tief du in diesem ganzen Politik-Game irgendwie drin bist. Und auch mit diesen Politikernamen konnte halt jeder irgendwie relaten. Es ging nicht zu tief in irgendwelche politischen Themen irgendwie rein, sondern blieb auf dieser Namensebene. Und ich glaube, deshalb konnte jeder irgendwie was mit anfangen und wollte halt was dazu beitragen. Also klappt bestimmt nicht mit jedem politischen Thema, da bin ich mir sicher.
Ja, und ich glaube auch, also ich sag auch einfach mal was, obwohl du unser Interviewgast bist, dass, also du hast total recht, Pascal, vor allem Sixt ist dafür halt bekannt und das machen sie großartig, aber wenn man sich jetzt einfach mal so generell die Marketingwelt da draußen anschaut, steht ja schon in sehr vielen Markenbriefings Politics absolutes No-Go. Ne? Also klar, wir finden da jetzt bestimmt, wenn wir nachdenken, auch noch 3, 4 andere Beispiele. Aber in general ist das ja schon ein Thema, was im Marketing sehr, sehr selten angerührt wird. Also außer wir reden jetzt irgendwie über, keine Ahnung, Kampagnen gegen Rechtsextremismus oder so, wenn du das auch zu Politik zählst, ja. Aber gerade so tagesaktuelle Themen mit der aktuellen Regierung, mit den aktuellen Parteien, sieht man ja eigentlich eher selten.
Ja. Und jetzt habt ihr das ja einmal gemacht. Also ich habe gleich noch so ein paar Fragen zu den Learnings, weil der Prozess ja sehr ungesteuert war, was ja oft so ist, aber da gleich zu. Jetzt habt ihr das einmal gemacht. Habt ihr das wieder vor? Also oder andersrum, der logische Gedanke wäre eigentlich zu sagen, das hat gut funktioniert, wir machen das jetzt nochmal. Politik ist ja immer wieder ein Thema. Das habt ihr, glaube ich, jetzt nicht gemacht. Ihr habt es einmal versucht. Also wie implementiert ihr das jetzt weiter? Wie geht ihr in Zukunft damit um mit dem Learning?
Ja, voll. Also wie gesagt, es war ursprünglich erstmal irgendwie so eine Eintagsfliege irgendwie für uns, dass wir gemerkt haben, so okay, krass, wow, wenn du wirklich Themen findest, die gerade höchst aktuell sind und dann relativ schnell mit drauf aufspringst, das kann ein Vehikel für uns sein, wie wir eben mit unseren begrenzten Budgets viel erreichen können. Und haben deshalb jetzt lange drüber nachgedacht, wie man so dieses Thema Real-Time-Marketing als Überbegriff wirklich fix bei uns in der Social-Strategie auch implementieren kann. Und genau, haben danach schon immer wieder auch versucht, Themen aufzugreifen, wie jetzt letztens irgendwie auch mal das Taylor Swift-Album, das irgendwie rauskam. Machst du da auch einen kurzen Post dazu? Oder wir haben tatsächlich im Nachgang leider auch dieses Coldplay-Thema aufgegriffen. Ging bei uns auch ordentlich ab auf TikTok. Im Nachgang leider, muss ich sagen, bin ich auch ehrlich, gebe ich zu. Das haben wir auch als Vorlage genommen, da unsere Werte nochmal so ein bisschen zu schärfen. Wir wollen eigentlich nicht auf Kosten von Privatpersonen irgendwie Viralität erzeugen. Deshalb haben wir den tatsächlich so ein bisschen bereut, aber trotzdem ging es von den Klickzahlen tatsächlich schon auch krass ab. Und das sehen wir massiv, dass wir mit diesem Realtime-Marketing-Aspekt wirklich, wenn wir jetzt rein über Reach reden, extrem erfolgreich sind. Also wir haben es nicht geschafft, nochmal so einen großen Hit zu landen, der jetzt wirklich in Richtung 650.000 organischen LinkedIn-Impressions geht oder auch eben in Richtung der sehr, sehr guten Meta-KPIs, von denen ich erzählt habe. Aber wir haben schon gesehen, dass dieses Thema Real-Time-Marketing was für uns ist, dass wir jetzt in Zukunft auch mit geschärfter Strategie, was wir machen und was nicht, bei uns noch viel stärker im Marketing-Mix quasi implementieren wollen. Also das ist schon klar das Ziel. Aber nicht rein auf Politik bezogen. Also das ist auch ganz wichtig.
Also auf die Themen zu gehen, die gerade relevant sind, wo die Menschen, wo eure Zielgruppe drüber spricht und dann dort reinzustechen, reinzupieksen und quasi so ein bisschen die Agenda zu surfen. Da kommt, ja, da kommt dann ja, also was ich immer kenne und das, da fände ich deinen Blick spannend drauf, wie viel Marke ist denn da noch drin? Weil im Endeffekt jeder kann ja diesen Trend mitreiten und dann machst du ja oft eigentlich den Trend größer. Aber was bleibt dann bei den Leuten hängen an Einzigartigkeit, an Narrativ von euch? Und so die ganz bolde Gegenthese ist, richtig starke Marken setzen selber Trends und laufen nicht hinterher. Wie guckst du da drauf?
Ja, das ist voll der faire Challenge. Und ich glaube, das eine, woran wir jetzt eben explizit arbeiten, ist, dass wir uns schon ganz klar abgeleitet von den Markenwerten schärfen, auf welche Themen wir mit aufspringen, beziehungsweise rund um welche Themen, die wir selber eben auch krass vertreten, wie zum Beispiel nachhaltige Mobilität etc., wollen wir halt auch wirklich über ultra provokante Visuals etc. einen wirklichen Diskurs anregen und über welche Themen auch nicht. Also ich glaube, du schärfst ganz klar darüber, was gehst du mit und was nicht, wie du als Marke wahrgenommen werden willst. Ich glaube aber trotzdem auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist mir auch wichtig in unserer weiteren Kampagnen und Social-Strategie, dass Real-Time-Marketing ein Part von unserem Marketing-Mix auf Social ist, aber nicht alles. Wir wollen schon weiter auch eigene Geschichten erzählen. Wir wollen weiter Statements setzen, die wir selbst provozieren. Wir wollen weiter Kreativkampagnen machen, die auch über andere Thematiken irgendwie auffallen und nicht nur auf diese, sag ich mal, schnellen Trends aufspringen. Aber das Schlimme ist einfach, und das ist was, was mich auch krass beschäftigt, ehrlicherweise, dass mit Blick auf die KPIs, die wir erzielen, dieses Realtime-Marketing alles andere, was wir gemacht haben, immer geschlagen hat. Und die anderen Themen haben viel mehr Herzblut, viel mehr Stunden an Arbeit irgendwie erfordert. Und trotzdem ist scheinbar das, was die Community oder die Social Community da draußen gerade unbedingt will, genau über diese aktuellen Themen irgendwie zu lachen und zu diskutieren. Und deshalb machen wir es auf jeden Fall in geschärfter Weise für uns erstmal auch weiter in unserem Mix.
Ja, total fair. Also ich bin da auch immer, das ist so eine große Diskussion, ich bin da auch immer ein bisschen hin und her gerissen, weil man sieht genau, du siehst ja auf der Plattform, dass es funktioniert. Du siehst auf einmal, dass Realtime-Marketing mit der best-performance Content ist, den Marken teilweise absenden. Und genau auf der anderen Seite habe ich diesen Zwiespalt und diese Herausforderung, was bringt es dann im Endeffekt der Marke? Ne? Also weil der Trend ist groß, alle springen drauf. Aber wenn ich jetzt an E-Bikes denke, denke ich dann an Sushi-Bikes oder habe ich in dem Trend, in dieser Trend-Waschmaschine dann mit Duolingo und Ryanair und Hitches, die alle drauf springen, eigentlich vergessen, was für eine Marke ist und ich feiere eigentlich nur den Trend ab. So, ne? Ich glaube, da mitzuspielen ist irgendwie okay, aber ich finde es immer wichtig, dass eine Marke eine Vision hat, ein Narrativ hat und who knows, vielleicht erreicht ihr ja richtig viele, aber nicht viele richtige Leute mit den Trends.
Das stimmt.
Und eure eigenen Narrative, ne, und eure eigene Stories erreichen weniger, aber halt dann im Endeffekt die Leute.
Genau.
Genauso, ne? Und das ist immer diese Zwiespalt, wo man sich immer hinterfragen muss.
Voll. Ne? Das ist, glaube ich, genau der Mix, den du ansprichst, weil ich glaube eben halt fest daran, warum wir dieses Realtime-Marketing machen, ist, dass wir ganz oben im Funnel Leute erreichen, die uns noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben und das erste Mal über irgendein witziges Creative von uns erstmal checken, so, hör, okay, was Sushi, E-Bikes, E-Bike, haben mir noch nie Gedanken über ein E-Bike gemacht, so, jetzt sind die irgendwie bei mir im Kopf. Also ich glaube, genau in dem Funnel, da ist es für mich irgendwie interessant, weiter in diese Kerbe irgendwie zu schießen. Aber wie du gesagt hast, also definitiv nicht zu vergessen, dass wir die anderen Formate natürlich für die Leute machen, die auch schon ein bisschen weiter sind in, okay, ich habe Interesse an einem E-Bike, welches ist für mich das Richtige und. Also es muss dieser Mix bleiben. Aber es ist auch irgendwie gefährlich da gebe ich dir recht.
Total spannend. Und nochmal eine Frage, du, Paulina, hebt auch das Mikrofon, sollen wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer die Frage stellt? Okay,
alles gut.
Du meintest, dass Fake Out of Home ein zentraler Treiber war.
Ja.
Also ist ein Gestaltungselement dann davon.
Ja.
Das Thema, würde ich sagen, ist ja so seit einem Jahr relativ groß. Ne? Da gab es ja, ich glaube, es hat angefangen damals mit dieser Train-Installation da in der Tube in London von so einer Kosmetikmarke. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Was ich sagen will, ist, es läuft seit einem Jahr. Geht's weiter? Glaubst du, dass das Thema weiter größer wird? Glaubst du, dass es jetzt durch? Werdet ihr weiter mit experimentieren?
Also für mich jetzt intern gesprochen, für uns ist die krasse Peak-Phase schon ein bisschen durch. Also wir haben es dann, nachdem es für uns auch so gut funktioniert hat, schon noch 2-3 Mal irgendwie gespielt und setzen es auch jetzt gerade. Wir haben vor kurzem ein neues Bike gelauncht, haben wir es auch quasi wieder als ein visuelles Element genutzt in unserer Kampagne, aber nicht mehr im Hauptfokus. Also wir streuen es aktuell immer mal wieder noch so ein bisschen ein, aber ich sehe quasi so den Peak des Themas schon so ein bisschen am Abflachen. Ich glaube, jetzt braucht es einfach wieder neue Elemente und neue kreative Ansätze, um wieder wirklich so was zu machen, was die Leute so ein bisschen, wow, habe ich noch nie gesehen, was sie so ein bisschen irgendwie hängen, was ein bisschen hängen bleibt.
Ich habe noch mal 2 Fragen zum Kreativprozess, weil ich das immer super spannend finde.
Ja.
Frage Nummer 1. Die Idee ist ja eigentlich, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, entstanden aus einem Rumblödeln.
Ja.
Ne? Also irgendwie so, hä, wir chatten jetzt hier in unserer WhatsApp-Gruppe und dann halt nochmal Autofahrt und also eigentlich so Braindump, Brainrot, yes. Einfach so Freunde in der WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Wie kriegt man das jetzt denn reproduziert? Und dann meine 2. Frage leite ich auch schon mal ein. Ich kenne den Moment, den du gerade erzählt hast, wenn man vor dem Team steht und sagt, hier, das ist mega geil, das ist mega witzig, da ist Musik drin, macht mal und ich gucke 20 Autos an und du bist halt so, hallo? Deswegen die 2. Frage, wie kriegst du das denn hin, dass, weil im Endeffekt ist es ja nicht, also klar, ne, du bist CMO, es ist schon deine Aufgabe, es sollte ja eigentlich nicht deine Aufgabe sein, da die Treiberin zu sein oder wie stellst du sicher, dass du das Team so enablest, dass sie in Zukunft sowas auch besser vielleicht eigenständig erkennen? Geht das überhaupt? Oder braucht es dann bei solchen Sachen irgendwie eine Person, die es halt einfach durchboxt, ganz blöd gesagt? So, das waren die 2 Fragen.
Oh, du stellst richtig gute Fragen. Ja, also pass auf. Frage Nummer 1, versuche ich nochmal anzufangen. Da ging es ja um das Thema, wie kann man sowas reproduzieren? Und ich glaube, was wichtig ist, glaube ich, um solche Trends irgendwie schaffen zu können und schnell zu sein, ist, dass du einfach irgendwie so ein Gespür entwickelst, wenn zum Beispiel so eine Blödelei irgendwie entsteht, dass du irgendwie erkennst, boah, krass, das kann irgendwie ein großes Ding sein. Und ich glaube, das ist irgendwie was manche haben und manche nicht. Da haben wir Glück, dass wir da im Team 2 haben, die so ein Gespür, glaube ich, für solche Trends irgendwie haben. Und genau, ich glaube, reproduzieren geht dann, wenn du quasi Prozesse schaffst, dass du diesen Diskurs immer wieder anregst, was da draußen gerade so abgeht. Und das war tatsächlich eine Ableitung, die ich aus diesem ganzen Thema und aus dieser viralen Kampagne quasi getroffen habe, dass wir zum Beispiel in unseren Marketing-Team-Meetings, die wir wöchentlich haben, jetzt immer so eine Rubrik haben, Inspiration, Learning of the Week und jeder aus dem Team bringt quasi diese Themen mit, die ihn gerade selber irgendwie umtreiben und wir haben dann wirklich konkrete Formate und Tage, wo wir diese Themen auch intensiv diskutieren und genau als Team dann auch rausarbeiten, so, boah, ist da eins dabei, wo wir sagen, yes, da müssen wir draufspringen, das könnte jetzt das nächste große Thema sein. Also ich glaube, das so ein bisschen auf deine erste Frage. Planbar reproduzieren, glaube ich, nicht dran, weil es einfach Gespür und Aktualität ist, so. Aber du kannst Formate schaffen, um diesen Diskurs immer wieder anzuregen. Und das haben wir für uns so schon auch implementiert. Also, das ist das, was wir jetzt so ein bisschen daraus mitgenommen haben.
Und dann ist es ja auch total spannend, weil du ja, eigentlich musst du ja, um jetzt bei meinem provokanten Wording zu bleiben, Räume zum Rumblödeln schaffen.
Genau.
Ne?
Genau.
Was natürlich, glaube ich, für so einen Konzern erstmal schwierig ist zu verargumentieren. So, ja, bitte in der Ressourcenplanung 1x3 Stunden die Woche zum Rumblödeln. Aber mir fällt das auch immer wieder auf und ich glaube, das bringt mich auch so ein bisschen zu dem, wir versuchen das intern auch immer wieder zu pushen natürlich. Und wie oft es schon passiert ist, dass man eine geile Idee beim Lunch hat, ne? Weil man einfach rumblödelt. Wir hatten früher auch immer in unserem All Hands so eine Section, die hieß so Random Inspiration. Da haben wir dann solche Sachen vorgestellt. Weißt du noch, ich habe mal das Pferd Haller vorgestellt. Das ist, die haben wir, ich glaube, es war sogar ein deutsches, da haben wir Olympia gewonnen. Und Der Reiter hatte einen Leistenbruch und er konnte eigentlich nicht mehr reiten. Und dieses Pferd, das war eine Stute Haller, hat den durch den olympischen Parcours getragen. Und die ist danach halt so zum Symbol von Partnerschaft geworden. Ne? Weil die halt einfach, der Reiter konnte gar nicht mehr reiten. Der hat sich auch an dem Pferd nur noch festgehalten. Und dieses Wunderpferd hat ihn halt, kriegt man dann Gänsehaut, wenn ich das erzähle, einfach da durchgetragen. Hat das was mit Werbung zu tun? Nee. Hat das irgendwas mit dem zu tun, was wir machen? Nee. Aber es ist irgendwie eine inspirierende Geschichte. Und vielleicht in 2, 3 Monaten, wenn wir irgendwie ein Briefing kriegen, wo was mit Partnerschaft draufsteht, dann hat, vielleicht zündet es irgendwas, ne, irgendeinen Funken. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man diese Räume irgendwie schafft und dass man das auch verargumentiert, auch in seinem Unternehmen, vor allem, wenn man kreativ arbeitet. Man muss sich halt immer wieder dran, immer wieder selbst dran erinnern, dass man da, ja, Mechaniken und diese Räume schafft. Also ja, hast du schön erklärt, auch nochmal ein Reminder für mich gerade. Sehr gut.
Ja, und ich glaube, dieser Moment, ich glaube, das hatten wir alle schon mal, was du gerade meintest, ist ganz, ganz essentiell. Ganz oft spricht man ja über Sachen, ganz oft pitcht man Ideen beim Lunch, auf WhatsApp, in einem Call. Ha, wäre das nicht lustig? Und ich glaube, dann ist es ein krasser, krasser Skill zu identifizieren, ja, Moment mal ganz kurz, das ist wirklich lustig und ich weiß, mein Kalender hat 8 Stunden, Termine ist durch und wir haben 1000 andere Prioritäten, aber da ist so viel Momentum drin. Ich glaube, das zu spüren, dass wenn wir da raufgehen würden, dass das größer werden kann als alles andere und dann all in zu gehen, ist, glaube ich, der aller krasseste.
Genau, aber das war ja auch meine zweite Frage, weil du hast ja gerade schon erzählt, ne? Du hast es deinem Team erzählt und hattest dann auch erstmal ein paar Autos, die dich angeguckt haben.
Voll.
Eigentlich sollte es ja ganz, auch wieder ein bisschen ketzerisch, als CMO nicht deine Aufgabe sein, jetzt operativ die Kampagnen durchzudrücken.
Ja. Ja.
Wie siehst du das?
Ja, voll. Also das sehe ich ganz genau wie du. Und das ist so im Normalfall tatsächlich auch nicht so. Und ich glaube, was halt hier so ein bisschen reinspielt, ist dieses Mut-Thema, was ich vorhin auch angesprochen habe. Und so dieses, was in meinen Mitarbeitern dann innerlich abging, dieses, darf man das? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Und da ich bei uns diejenige bin, die ja genau diese Grenzen irgendwie setzt und sagt, das ist für mich noch okay und das hier nicht, glaube ich tatsächlich, dass so diese Bold Moves und diese richtig provokanten Sachen Themen sind, die, das heißt, fast nur von mir kommen können, das ist jetzt falsch gesagt, aber intensiv natürlich durch mich getrieben werden, weil ich, sage ich mal, glaube ich, am besten dieses Gespür dafür habe, was okay ist und was die Grenze überschreitet. Und da spüre ich bei meinen Leuten noch, dass sie da noch Unsicherheiten haben, weil das muss ich auch dazu sagen, kann jetzt nicht zu viel drüber erzählen, aber wir hatten auch 1, 2 Dinger drin dieses Jahr, die sind auch nach hinten losgegangen, weil sie dann am Ende zu provokativ waren und uns auch so ein paar Problemchen eingefahren haben. Und das ist immer so wirklich diese große Balance, die man schaffen muss. Man hat die Momente, da war man bold und mutig, da wurdest du gefeiert. Du hast aber auch die Momente, da hast du auf den Sack bekommen. Und dann weiterhin quasi diesen Mut zu haben, weiter zu probieren, da braucht es aktuell quasi noch so ein bisschen mich, die das weiter treibt und da eben diesen Mut auch aufbringt, weil ich am Ende dann auch die Konsequenzen trage. Ich glaube aber, dass sich das mittelfristig noch verändern wird über diese Grenzen, die sich immer mehr für uns festigen. Und über dieses, hey, darauf wollen wir wirklich aufspringen, da ist es für uns auch okay, wenn wir mal einen Shitstorm kriegen, weil es für ein Thema war, für das wir brennen. Und ich glaube, das ist gerade bei mir im Team so dieser Prozess, dass immer mehr gelernt wird, bis dahin können wir gehen und das war vielleicht zu viel, das machen wir jetzt nicht mehr. Also ich glaube, das ist da so ein bisschen der Mix drin.
Ja, voll. Ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man irgendwann das Team dahin enabled. Wir hatten jetzt letztens, muss ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, eine Situation. Wir haben gerade ein Asset mit Emma und Umut gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ne?
Ja.
Reality-TV auf Penny. Und es war tatsächlich so, dass unsere Creator-Managerin mich vor 3 Monaten gefragt hat, ob wir nicht was mit denen machen wollen. Ich hatte mich dann so ein bisschen umgehört, bisschen Research gemacht und war so, nee, die sind zu assi, die sind zu krass, die sind zu sehr haut drauf. Wir sind ja immer so ein bisschen vorsichtig, jetzt nicht mit den Wendlern zu kooperieren, ne? Also mit den Leuten, die jetzt wirklich crazy gehen. Und sie war so, fuck it, ist mir egal, was du sagst, ich mach's trotzdem. Und hat die halt einfach eingebucht, ne? Und das Ding ist halt ultra krass viral gegangen. Es hat LinkedIn gesprengt, es gab TikToks darüber. Und ich habe danach auch echt in unserem All-Ends ein krasses Shoutout gegeben. Die hat natürlich auch schon Erfahrung auf dem Buckel, ne? Die Frau, die ist jetzt nicht irgendwie 24 und gerade Berufseinsteigerin. Nicht, dass das was mit Alter zu tun hat, aber trotzdem glaube ich manchmal mit gewisser Erfahrung, mit einem Gespür. und war da auch mega, mega stolz drauf. Dachte dann auch so kurz, okay, wie wäre es denn, wäre es nach hinten losgegangen? Aber ist es ja nicht. Und da kann man darüber sprechen, wie es dann wäre. Nämlich halt auch immer so ein bisschen wie du, ey, ja, man muss halt testen. Und es ist auch total okay, wenn man mal einen Fuck-up drin hat, weil im Endeffekt sind wir keine Herzchirurgen. Wir machen Marketing. Und das darf man halt auch oft einfach, finde ich, manchmal vergessen wir das, ne? Dass wir machen hier Werbung. Also wir machen keine Hirn-OPs.
Voll, aber ich musste dieses Jahr auch schon irgendwie schmerzhaft irgendwie lernen, wie krass du halt auch irgendwie rechtlich da manchmal irgendwie an deine, an deine Grenzen kommen kannst. Deshalb ist schon so, ich bin auch großer Fan, gebe ich zu, von dem, was Sixt irgendwie macht und bin da schon auch immer wieder so erstaunt, so wow, was die da irgendwie rausballern und auch an Visuals nutzen, wo ich mir denken würde, so boah, darf man das so? Ist natürlich auch ein ganz anderes Jura-Team dann da im Background so. Aber das sind schon bei uns immer noch so ein bisschen die Momente, die uns bei vielen Sachen noch so ein bisschen zurückhalten. Das hast du vorhin auch gesagt, Pascal, so ey, ihr hattet da den großen Burner, dann kam lange erstmal irgendwie nichts oder nicht mehr so viel, weil wir schon oft dann noch in diesem inneren Clinch sind, so, boah, fuck, hoffentlich geht es dann auch gut aus, weil da sind wir wieder beim Thema Startup. Sollte halt mal dann irgendwie was komplett nach hinten losgehen und eine Rechnung reinflattern, ist es für uns ja, weißt du, was ganz anderes als zum Beispiel für Sixt, die sicherlich dafür eigene Budgettöpfe haben. Das können wir nicht, da bin ich am Arsch, sag ich dir, wie es ist. Das wäre echt ein Problem.
Ja, 100%, ne? Ich glaube, das ist die Herausforderung bei dem Thema, dass es in die eine und die andere Richtung abgehen kann. Und ich glaube, was du sagst, ist ganz wichtig eben, dass du halt eine gewisse Form von Haltung hast und sagst, hey, es geht uns nicht rein der Provokation willens wegen, sondern wir entwickeln gewisse Werte, Glaubenssätze, da stehen wir dahinter. Und dann da reinzugehen und dann, je nachdem, was die Konsequenzen sind, die auch ein Stück weit mitzutragen, weil es eine Glaubensfrage halt eben ist und man nicht eine Fahne im Wind ist. Und ich glaube, dadurch schafft ihr halt auch eine Vision von eurer Marke, die sich mittel- bis langfristig auszahlen wird, weil ihr für etwas steht. So, und dann gibt es Leute, die werden es scheiße finden und das ist okay. Und es gibt Leute, die werden es geil finden und die Leute wollt ihr haben.
Ganz genau. Das ist sehr schön zusammengefasst.
Cool. Nochmal so zwei, drei andere Gedanken. Du hattest einmal das Thema Partei angesprochen, eine Partei zu gründen.
Ja.
Warum habt ihr das nicht weiterverfolgt? Also es ist natürlich komplett gaga, aber ich denke mir so irgendwie, ihr habt ja diese DNA, mutig nach vorne zu gehen. Wir wissen alle, die Parteienlandschaft ist nicht geil. Ihr seid kein Politikbetrieb, auch klar. Aber irgendwie denke ich mir, da könnte man doch eine witzige Story draus gründen, draus stricken. Wenn Andi, euer Gründer, jetzt kann was wirkliche Videos machen würde von seiner Reise. Hey, ich gründe eine Partei. Wir setzen uns für bessere Fahrradwege ein, für Helmpflicht, whatever.
Ja.
Habt ihr darüber nachgedacht? Wie kommst du da drauf?
Ja, tatsächlich, da haben wir drüber nachgedacht und das war eigentlich auch wirklich ja diese Ursprungsidee, die wir rund um diese Kampagne irgendwie zünden wollten und dieses ganze Thema mit diesen bolden Sprüchen sollte eigentlich dieses ganze Thema, wir lassen Andi als Parteivorsitzenden aufstellen, eigentlich nur einleiten und dann sollte dieser Kampagnenpeak mit ihm als Werbegesicht für die Partei irgendwie kommen. Am Ende war es dann so, dadurch, dass diese, sag ich mal, Intro-Kampagne schon so gut für uns funktioniert hat, mussten wir uns in dem Fall, haben wir uns dann dafür entschieden, lieber dieses Thema weiter zu skalieren, einfach dann auch aus Ressourcengründen. Und das ist dann beim Thema Startup halt das Nächste. Du hast diese viralen Kampagnen, da hat es in unserem Fall parallel aber Black Friday laufen. Und wir mussten dann am Ende einfach mit den Ressourcen jonglieren und sagen, okay, komm, jetzt gehen wir auf das Thema weiter drauf, das so gut funktioniert hat, machen weitere Iterationen mit den Sprüchen und müssen dann leider schweren Herzens diese Kampagne mit Andi for President, for Kanzler dann leider parken, vorerst, wenn wir dann über Black Friday einfach unsere Umsatzziele erreichen mussten und da halt einfach auch noch Ads gebaut werden mussten, Website umgebaut und. Das kennt ihr. Das war in dem Fall der einzige Grund, sonst voll hätten wir bestimmt noch richtig geil aufziehen können.
Ich denke mir aber auch manchmal so, manchmal kommt es auch, wie es kommen muss. Es hätte auch gewollt wirken können. Kennst du das, wenn so Brands so einmal einen Hit landen und dann so sind, ah ja, und jetzt machen wir es einfach nochmal genau oder versuchen so noch so den letzten Saft rauszupressen und du merkst halt so, ah, oh. Und ich meine, es ist ja so eingeschlagen, es war ja in dem Moment keine Einleitungskampagne mehr, sondern eine Hero-Kampagne für euch.
Ganz,
ne?
Genau. Ganz genau.
Und dann auf der anderen Seite finde ich es auch so geil, so die Flexibilität zu haben als Startup und zu sagen, nee, wir machen jetzt nicht weiter wie geplant, sondern wir nehmen die Assets, wir nehmen die LinkedIn-Sprüche, wir nehmen die Kommentare, wir binden die Community mit ein und we double down on the shit that works. And right now this is working. Ne? Also das ist so, finde ich auch. Und da, glaube ich, ist dann oft auch so dieses, da habt ihr dann auch einen krassen Vorteil gegenüber, ich sag mal so, dem klassischen Konzern, ne? Da sind dann die 40 Storyboards schon freigegeben und die hat der Vorstand gesehen und deswegen geht genau. Das jetzt auch alles genauso live wie besprochen.
Voll. Ich glaube, das ist der riesengroße Vorteil von Startups. Genau das, was du sagst. Es gibt nicht, natürlich haben auch wir grundsätzlich einen Kampagnenplan, so einen übergreifenden, aber wir haben eben diese Flexibilität auch zu sagen, you know what? Wir streichen das. Ich priorisiere einfach mal innerhalb von einem Tag alles um und gehe auf ein anderes Thema. Also man muss dazu sagen, auch hier wieder, es ist nicht immer ganz so einfach, die Crew mitzunehmen auf dieser Reise, weil auch in die Kampagnen, die schon geplant waren, ist natürlich Herzblut und Mindset und Arbeitsstunden reingeflossen. Mm. Und dann spontan zu sagen, you know what, stop it, wir gehen auf ein komplett anderes Thema, fühle ich gerade mehr, glaube ich mehr dran. Und jetzt Gas und schnell und innerhalb von 2 Stunden die Visuals und ich will live gehen. Da brauchst du einfach die richtigen Leute und die habe ich Gott sei Dank, das muss man auch mal dazu sagen. Ohne die wäre das alles nicht möglich und das ist nicht selbstverständlich, aber die brauchst du, um so agil und so schnell arbeiten zu können. Das geht nicht mit, weiß nicht, einem Konzerndenken, dass ich jetzt schon ein halbes Jahr im Voraus wissen muss, was in 3 Monaten gepostet wird. Das würde bei uns intern nicht funktionieren, da würde man nicht glücklich werden.
Ja, safe. Voll. Was ich nochmal spannend finde, das hattest du eben angerissen, also dass wir haben es lange über die Kampagne, euer Learning, lange über die Kampagne gesprochen und euer Learning, jetzt Realtime-Marketing als Teil eurer Social-Strategie mit einzubauen. Du meintest eben, ihr habt auch andere Geschichten. Was sind denn die anderen Themen, die anderen Pillars, die ihr in eurer Always-On-Social-Media-Strategie platziert?
Ja, also grundsätzlich ist eigentlich so unsere Hauptpiller trotzdem dieses Thema Fahrrad. Also wir sind eine Fahrradmarke und unsere große Vision ist es im Endeffekt, Leute mit unserem Lebensgefühl anzustecken, lieber an der frischen Luft zu sein und Fahrrad zu fahren. So, das ist der Haupt-Content-Pillar, unter dem wir mehrere Säulen haben. Wir haben einmal gelernt, das ist auch ganz wichtig, da geht gerade ein ordentlicher Ruck auch durch mein Team und meine Abteilung. Wir haben lange dafür gestanden, dass wir auf den Socials mit einfach hochwertigen Visuals unterwegs waren. Wir hatten eine ultra coole Markensprache, immer akkurat, sehr inspirierend auch. Aber ich brauche jetzt euch beiden nicht erzählen, als natürlich noch größeren Social-Experten wie auch mir, dass für mich das Zeitalter vorbei ist. Du gewinnst keinen Blumentopf mehr, wenn du coole, hochwertige Visuals auf Social postest. Du musst Interaktion und Engagement treiben. Du brauchst Leute vor der Kamera, ein Gesicht, das deine Community mitnimmt. Und genau den Weg gehen wir jetzt. Wir haben eben ein Face quasi bei uns im Team, mein Content Creator, der Lasse, der quasi unsere Community quasi auf seinem Leben Lasse mittendrin bei Sushi mitnimmt und der veranstaltet dann quasi Challenges rund ums Fahrradfahren. Der nimmt die Community mit und zeigt zum Beispiel in München, wenn neue Fahrradwege ausgebaut werden. Der nimmt immer mal wieder auch mit seinem Humor andere Brands so ein bisschen aufs Korn. Also das ist so ein großer Pfeiler, den wir machen, plus eben den zweiten Pfeiler, den wir jetzt auch verstärkt quasi aufbauen wollen neben Realtime-Marketing, ist dieses Thema bewusst quasi Diskurs anzuregen. Und das soll nach vorne eben auch bei uns intensiver so ein bisschen mit Guerilla-Marketing-Aktionen in Verbindung stehen, dass man zum Beispiel, wir sind jetzt bald auf der IAA auch platziert quasi und den Aufschlag wollen wir irgendwie nutzen, um dann bei uns in München im Hofgarten eine verrückte Installation zu machen, die einfach dazu anregt, darüber zu sprechen, auf Fahrräder oder Autos jetzt die Zukunft sind. Und solche Themen wollen wir natürlich medial dann auch mitbegleiten, dass die Leute darüber sprechen etc. Also das sind so eigentlich die 3 Pillars, die wir haben. Content rund ums Fahrrad, natürlich auch Inspiration, wie du dein Fahrrad cool pimpen kannst, Realtime-Marketing und Diskurs anregen. Das ist das, womit wir jetzt die nächsten Monate mal rausgehen und schauen, wie es für uns funktioniert.
Ja, geil. Mega. Weil ich hatte mir nämlich, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte mir vorher euren Feed angeguckt und dachte mir so, hey, das ist so anders zu dem, wie ich jetzt zum Beispiel diese virale Kampagne wahrgenommen hatte, weil es ja schon sehr safe ist.
Ja.
Und ich dachte mir, da fehlt mir genau dieser Mut, den ich halt so spannend fand bei eurer Politikaktivierung.
Ja.
Und so mein erster Gedanke war, also müsstet ihr eigentlich noch wilder sein eigentlich. Also beispielsweise Lasse auf ein Sushi-Bike setzen und dann fährt Lasse damit nach Peking und macht da mal 3 Monate Content. Also müsstet ihr nicht eigentlich in solchen echten Stories denken, die wirklich fast schon wie Serien sind, die komplett Unterhaltung spielen, die out of the box sind, Mockumentaries, müsstet ihr nicht eigentlich in sowas reingehen auch?
Vollgas. Also ich gebe dir voll recht, das muss das sein, wo es hingehen muss. Ist tatsächlich aber auch voll spannend, wie ihr das irgendwie wahrnehmt, aber man braucht manchmal auch so ein bisschen Zeit, das Mindset irgendwie von sich selbst, ja, aber auch so vom Team irgendwie mit zu verändern. Weil ich bin zum Beispiel irgendwie groß geworden, ausgebildet worden, wirklich in dieser Zeit, wo Content Creation nur mit ganz viel Budgets und Hochglanz und jede Produktion kostet 50.000 Euro, sonst ist sie scheiße und alles muss perfekt sein. Und jetzt haben wir ja quasi nicht komplett Gegenteiliges, aber ihr wisst, was ich meine, da ist voll okay oder sogar besser, wenn die Story irgendwie wackelt und so. Und da musst du auch dein Team mitnehmen auf diese Reise, das zu verstehen, dass die Zeiten sich einfach verändern und wir jetzt komplett neu denken müssen. Und das dauert manchmal so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, in der Transition Phase sind wir gerade. Aber ich will eigentlich genau dahin, was du gerade gesagt hast, Pascal, da muss die Reise hingehen. Und da freue ich mich auch schon, wenn wir da dann mal sind.
Total. Ja, ich glaube, wir haben das richtige Mindset und es ist genau wie du sagst, das ist ein Stück weit ein Change-Management-Prozess, auch für ein Startup, egal wie agil ihr seid. Von daher spannend, den Weg da zu sehen. Und letzte Frage, bevor du, Paulina, die Abschlussfragen einleitet. Ja. Ich finde eigentlich, wir sollten diese Frage mit in die Abschlussfragen reinnehmen.
Okay, da bin ich jetzt mal gespannt.
Oh Gott.
Mich würde interessieren, wie nutzt ihr denn KI? Sehr offene Frage. Wie nutzt ihr KI im Social-Media-Game gerade?
Ja, voll. Also der Lasse, mein Content-Creator tatsächlich, der experimentiert extrem viel mit KI und nutzt verschiedene Softwares, um auch mal irgendwie Avatare zu erstellen, um auch Content einfach schneller freistellen zu können, schneller schneiden zu können. Also wir nutzen es wirklich, um die Effizienzen in der Content-Nachbereitung zu heben. Wir nutzen es aber natürlich auch klassisch, glaube ich, wie jeder andere, ChatGPT, um Skripte einfach schneller schreiben zu können, um Gedanken besser zu strukturieren und. Also es sind eigentlich diese zwei großen Blöcke. Chatty, wie wir ihn liebevoll taufen, quasi wirklich für diese Strukturierung und für mehr Effizienz und Schnelligkeit in den Strukturen und quasi die anderen ganzen KI-Tools, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, um Effizienzen in der Content-Nachbereitung zu heben. Also das sind so die zwei Parts, die wir gerade einsetzen.
Nice.
Dann bin ich jetzt dran. Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann Creator sein, kann eine Kampagne sein, kann ein Post sein?
Boah ja, ich habe wieder ultra viel gesehen, was ich irgendwie richtig geil fand. Aber ich glaube, am meisten ist mir hängen geblieben, ich habe es vorhin schon gesagt, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich war wieder begeistert, was Sixt letztens wieder rausgefeuert hat rund um die Kampagne, wo sie Ralf Schumacher mit Cora Schumacher austauschen und so ein bisschen aufs Korn nehmen. Die fand ich von der Inszenierung her einfach ultra stark gemacht, ultra mutig, extrem geil, hat mich sowas von zum Schmunzeln gebracht und fand ich einen der besten Stunts, die ich dieses Jahr gesehen habe, fand ich richtig cool, muss ich zugeben, bin ich wirklich Fan.
Ich glaube, was Sixt echt geschafft hat, du brauchst das Logo nicht mehr. Ich glaube, das reicht rein über die Bildsprache und wahrscheinlich allein über den Text reicht es, dass du weißt, dass es von Sixt kommt. Das ist wirklich ganz hohe Marketingkunst.
Ja, es ist iconic. Das ist echt iconic.
Cool, nice. Ja, linken wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und dann letzte Frage, wer soll nach dir auf diesem Berliner Tisch stehen? Denn wir sind ja remote, du sitzt nicht auf dem Stuhl, sondern du stehst auf unserem Tisch.
Boah ja, ey, habe ich, als ich es vorhin schon angeteasert habe, ist bei mir schon so ein bisschen das Rattern in meinem Kopf losgegangen, was ich da jetzt für einen Namen droppe. Und ich glaube, ich bin beim Chris von Nucao rausgekommen. Das ist quasi jemand, der mich extrem inspiriert, beziehungsweise auch eine Brand, die mich unfassbar inspiriert, weil sie für mich eben auch diesen Mittelweg zwischen Entertainment, aber glasklare Positionierung für ein Thema, für eine Mission, Statements setzen, wirklich was verändern wollen, das kombinieren die irgendwie extrem geil. Und daher finde ich, sollte man auf jeden Fall mal mit dem Chris von Nucao sprechen, denn ich ist ein toller Typ, der mit seiner Brand und mit seinem Team was verändert. Und das finde ich irgendwie geil. Das sollten wir, meine last words, auch immer mehr verstehen, dass wir als Companies die Möglichkeit haben, Statements zu setzen und Dinge auch wirklich zu shapen. Und ich würde mir wünschen, dass die Brands da draußen viel mehr für Themen einstehen, die wichtig sind, auch gesellschaftlich. Also wir sind, glaube ich, in einer Welt, wo es nicht mehr nur darum geht, irgendwie Produkte rauszufeuern, sondern wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann fände ich es cool, wenn die Leute das auch immer mehr verstehen und für relevante Themen einsetzen. Das fände ich ganz toll, wenn es irgendwann mal mehr davon gibt, die unter anderem so sind wie Nucao.
Mega.
Fantastisch.
Tausend Dank, Lisa. Das war ein sehr schönes Abschlussstatement. Da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Generell, tausend Dank für deine Zeit. Das war eine sehr insightful Folge.
Ja, schöner Ride.
Pascal, ab ins Copy-Team mit dir. und dann sagen wir vielen Dank und auf Wiedersehen.
Ich sage danke und vielleicht bis irgendwann mal wieder. Oder wenn ihr mal
in München. Danke. Ciao, viel Erfolg weiterhin. Ciao. Bis dann. Ciao, tschüss.
Und jetzt kommt wieder die kleine Werbepause, wo ich euch einen Hund vorstelle. Und zwar stelle ich euch heute Junior vor. Das ist ein Staffy- oder Pitbull-Mix. Und wie ihr euch denken könnt, die Hunde landen ja leider oft bei den falschen Menschen. Und dementsprechend ist er, also er kann die Grundkommandos, er braucht aber wirklich eine klare Führung. Ist ein Hund mit sehr viel Energie, hat Bock auf Bewegung und Spiel, aber wie gesagt, braucht eben eine klare Führung und am besten eine Rasse erfahrene Person, vielleicht sogar, also am besten sogar eine Einzelperson, auf jeden Fall Hundeerfahrung, Rassenerfahrung ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ein ruhiges Umfeld am Stadtrand oder ländlich wäre am besten für ihn. Und er hat tatsächlich einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb und unter guter Führung kommt er auch zur Ruhe, aber ansonsten ist er ein bisschen aufgedreht. Das habe ich mich echt oft verhaspelt, aber ja, das ist eine ganz, ganz süße Maus. Das ist genau mein Typ Hund. Sieht leider aus, als hätte der kopierte Ohren. Aber ja, sieht aus wie eine richtig, richtig große Schmusebacke. Also guckt ihn euch gerne an. Ihr findet ihn auf der Seite vom Tierschutz Berlin.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat uns wie immer gigantisch gefreut, dass ihr am Start wart. Ich habe gerade mal Spotify aufgemacht und sehe, dass wir hier 51 Bewertungen haben. Ich weiß als alter Data Analyst, dass ungefähr 400 bis 500 Leute jede Folge hören. Das heißt, wenn du unseren Podcast noch nicht bewertet hast, dann mach das bitte jetzt. Hol Spotify raus, lass uns eine hoffentlich 5-Sterne-Bewertung da. Je mehr und je bessere Bewertung wir haben, desto mehr Reichweite und dann können wir noch mehr Gäste und noch mehr Insights hier reinholen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao und Grüße aus Berlin.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.